Als diese Handys auf den Markt kamen, hatte jedes Handy einen eigenen Ladestecker. Das ist natürlich eine riesige Ressourcenverschwendung, weil die einfach auch irgendwo in der Schublade bleiben und nicht wieder irgendwo recycelt oder wiederverwendet werden. Das ist eigentlich ein ganz gutes Beispiel, wo Normung viel zu spät angesetzt hat. Da sind 20 Jahre Ressourcenverschwendung einfach mal ins Land gegangen.
Herzlich willkommen zu Ameisentalk, Normung gestern, heute und morgen. In losen Folgen wollen wir euch hier mit verschiedenen Gästen die Normung nahebringen und von verschiedenen Seiten beleuchten. Wenn ihr euch über den Namen Ameisentalk wundert, dieser Podcast baut auf den Podcast Menschen sind keine Ameisen auf, in dem ich in 12 kurzen Folgen einmal kurz durch die Normung gehe und euch erkläre, was das ist. Wenn ihr den verpasst habt, einfach nochmal nachhören. Heute hört ihr die Folge Nummer 1, Normung morgen. Hier schauen wir uns an, wie in der Normung nach vorne geschaut wird und wie mit Normung die Zukunft gestaltet werden kann. Das Thema heute ist Circular Economy. Und dafür habe ich mir meine wunderbare Kollegin Alexandra Engelt eingeladen. Hallo Alexandra, schön, dass du da bist.
Hallo Amelie, danke, dass ich da sein darf.
Alexandra, du bist ja schon ziemlich lange bei DIN, deutlich länger als ich. Erzähl mal, was hast du hier bei DIN für verschiedene Stationen gehabt?
Ja, ich habe angefangen, oder vielleicht sage ich es nochmal anders, ich habe nie in der klassischen Normung gearbeitet, also nie im Kerngeschäft von DIN, sondern bin mehr oder weniger durch Zufall in die Innovationsabteilung bei DIN gekommen und habe dort mehrere Jahre Forschungsprojekte betreut und Standardisierungsthemen in diese Forschungsprojekte eingebracht. Also national und europäisch geschaut, welche Forschungsergebnisse können verwertet werden und daraus aus Teilergebnissen DIN-Spezifikationen erarbeitet, aber auch diese Ergebnisse anderweitig in die Normung überführt. Also auch da schon eine vorbereitende Tätigkeit übernommen und bin jetzt seit ungefähr 4 Jahren in der strategischen Themenentwicklung bei DIN tätig. Zuerst im Themenfeld künstliche Intelligenz und seit 2 Jahren bei Circular Economy. Und das passt ganz gut zu meinem akademischen Hintergrund. Ich bin Verpackungsingenieurin und habe berufsbegleitend später nochmal Nachhaltigkeits- und Qualitätsmanagement studiert. Von daher fühle ich mich da in der Circular Economy sehr, sehr wohl.
Das ist ja mal richtig spannend. Das heißt, dieses Vorbereitende, ich habe Projekte betreut und dann geguckt, was da für Normungsbedarfe drin sind und diese dann eben in die Normung gebracht. Das kennst du schon lange aus verschiedenen Themen. Was muss ich mir denn darunter vorstellen? Wenn jetzt jemand von DIN sagt, ich habe ein Forschungsprojekt betreut, dann ist das ja wahrscheinlich was anderes, als wenn jemand von der Hochschule sagt, ich habe ein Forschungsprojekt betreut. Wie sieht denn die Betreuung von Forschungsprojekten DIN-seitig aus?
Also grundsätzlich gibt es natürlich Überschneidungen, wo man in ähnlichen Bereichen tätig ist und sich mit dem Forschungsstand auseinandersetzt. Aber der große Unterschied ist, dass wir seitens DIN jetzt natürlich nie ganz, ganz tief in diese Forschungsdetails eintauchen können, weil dafür gibt es ja die Forschenden und die Unternehmen, die in den Forschungsprojekten mitwirken. Wir sind eher dafür da, eigentlich so ein bisschen am Anfang auch mehr zuzuhören und bei gewissen Buzzwords bisschen ja sensibilisiert zu sein. Also wenn zum Beispiel in einem Forschungsprojekt 5-mal gesagt wird, ach, wir brauchen einheitliche Anforderungen oder wir brauchen einheitliche Kriterien oder die Schnittstelle, die müsste irgendwie vereinheitlicht werden, damit wir da miteinander kommunizieren können. Das sind für uns so Wörter, wo unsere Ohren klingeln und wir dann sagen, ah, okay, das sind so Aspekte aus den Forschungsprojekten, die wir in den Standard überführen könnten. Also es ist nicht so, dass alle Ergebnisse aus einem Forschungsprojekt dann in einem oder in 5 oder in 10 Standards überführt werden, sondern es ist immer nur ein kleiner Aspekt, irgendwo eine Schnittstelle oder vielleicht Anforderungskriterien oder erstmal vielleicht auch nur Terminologien für dieses neue Forschungsfeld, wo wir sagen, okay, da macht es Sinn, mit den Akteuren aus dem Projekt diese Themen in die Normung einzubringen.
Und wenn du jetzt sagst, du hast jetzt so ein Buzzword gehört, also wir brauchen hier einheitliche Anforderungen an, und dieses Buzzword aktiviert dann quasi das DIN-Ohr und sagt, okay, hier ist offensichtlich ein Normungsbedarf. Setzt du dich dann hin und schreibst das mal auf und sagst den anderen so, bitteschön, ich habe das für euch mal vorbereitet, ich bin schließlich DIN, ich habe euch hier mal die Norm geschrieben, nehmt?
Natürlich nicht. Und das ist auch immer ein Vorurteil, mit dem wir auch vor allen Dingen auch gerade in in normungsfremden oder bei normungsfremden Akteuren auch immer erstmal aufräumen müssen. Also wir DIN-Mitarbeitende sitzen natürlich nicht in unseren kleinen dunklen Kämmerchen und schreiben die Norm, sondern wir moderieren ja die Prozesse. Wir sind ein neutraler Tisch und wir wissen genau, wie der Prozess abläuft und den stellen wir auch zur Verfügung. Aber die Inhalte werden natürlich von den Akteuren aus der Wirtschaft, aus der Forschung, also von allen interessierten Kreisen erarbeitet. Und in dem Fall, wenn wir im Rahmen eines Forschungsprojektes tätig sind, dann sind das natürlich die Mitglieder dieses Forschungsprojekts. Und dann geht es in erster Instanz, nachdem meine Ohren geklingelt haben, ach super, da sehe ich irgendwie ein Potenzial für einen Standard, geht es natürlich erstmal darum, auch im Rahmen des Forschungsprojektes auch nochmal aufzuzeigen, was bedeutet überhaupt Normung? Also das ist ein sehr, sehr großer Teil, wenn man generell in normungsvorbereitenden Tätigkeiten unterwegs ist, dass man immer auch erstmal wieder sensibilisieren muss, was bedeutet Normung? Wer schreibt die Norm? Warum ist es wichtig mitzuwirken? Was für einen Mehrwert hat das? Und auch das ist eine Aufgabe, die wir in Forschungsprojekten durchführen, um einfach dafür erstmal zu sensibilisieren, den Mehrwert zu schaffen. Und wenn wir das dann haben, dann gehen wir natürlich mit den einzelnen Akteuren wieder an den virtuellen oder auch physischen, runden, neutralen Tisch und erarbeiten im Rahmen dieses Forschungskonsortiums dann den Standard, der dann natürlich von der Wissenschaft und von Akteuren und von der Wirtschaft auch genutzt werden kann und weiter vorangetrieben werden kann. Und das ist ein ganz wichtiger Aspekt in Forschungsprojekten, denn wenn man öffentliche Mittel bekommt, also in geförderten Projekten tätig ist, dann muss man in irgendeiner Art und Weise einen Transfer der Ergebnisse in die Öffentlichkeit sicherstellen. Das kann man machen, indem man die Forschungsergebnisse in ein Buch reinschreibt oder noch eine Konferenz macht oder eben Teilaspekte in die Normung überführt und somit diese frei verfügbar für die Wirtschaft und für die Öffentlichkeit grundsätzlich stellt. Und das ist ein Riesenaspekt, den auch Unternehmen oder Forschungsverbünde auch schon gesehen haben. Und deswegen sind wir in zahlreichen Forschungsprojekten auch tätig, sowohl europäisch als auch national, um da gewisse Ergebnisse auch weiter voranzutreiben.
Spannend, da könnten wir jetzt auch eine komplett eigene Folge zu machen, zu dienen Forschungsprojekten. Das wollen wir heute jetzt aber gar nicht so als Hauptschwerpunkt beleuchten. Heute wollen wir diesen anderen sehr großen Prozess beleuchten, den du auch mitmoderiert hast, wo du auch sehr viele Stakeholder um den virtuellen Tisch in dem Zusammenhang versammelt hast. Und zwar auch wirklich sehr viele AkteurInnen, die in der Normung noch komplett neu waren, die tatsächlich da auch zum ersten Mal mit uns in Kontakt getreten sind. Und zwar die große Normungs-Roadmap Circular Economy. Magst du ein kleines bisschen dazu erzählen, wann ihr damit gestartet seid, wie ihr gestartet seid und ob ihr damit inzwischen schon fertig seid?
Ja, total gern. Also ich muss da so ein bisschen weiter ausholen, noch bevor das Projekt Normungsroadmap Circular Economy überhaupt begonnen hat. Denn die grundsätzliche Frage ist ja, warum beschäftigt sich DIN mit solchen Zukunftsthemen? Das ist ein ganz, ganz interessanter Aspekt, denn diese Zukunftsthemen, und da rede ich jetzt mal von Circular Economy, aber auch von künstlicher Intelligenz, von Building Information Modeling oder auch von Smart Farming oder von Wasserstoff jetzt auch, das sind die aktuellen Themenfelder, in denen wir schauen, wie wir Normung vorantreiben können. Das sind ja alles Querschnittsthemen. DIN ist ja unterteilt in 68 Normenausschüsse, die innerhalb ihrer Themen und ihrer Branchen Normen erarbeiteten. Das heißt, der Normenausschuss Verpackungswesen spricht nicht unbedingt regelmäßig mit dem Normenausschuss Bauwesen oder mit dem Normenausschuss Textil. Und wenn wir uns jetzt wieder am Beispiel Circular Economy das Thema anschauen, dann ist das ein absolutes Querschnittsthema. Das heißt, es betrifft sowohl den Baubereich als auch den Textilbereich, als den Verpackungsbereich, den Kunststoffbereich, den Elektrotechnikbereich. Also da kann man, das könnte ich jetzt unzählig weiterführen. Das ist ein Thema, was absolut in jedem Sektor und jede Branche in irgendeiner Art und Weise von Relevanz ist. Und deswegen, auch weil wir dafür gar nicht erstmal in erster Instanz die Strukturen haben und auch erstmal neue Communities aufbauen müssen, gibt es bei uns diese strategischen Themenfelder. Und so haben wir 2020 oder 2019 auch schon dieses Thema festgelegt für uns. Also, und zwar aber nicht wir als DIN-Mitarbeitende, weil wir gerade gedacht haben, das gefällt uns, jetzt fangen wir das mal an, sondern das ist natürlich immer ein Stakeholder-Prozess gewesen. Also wir schauen, welche Bedarfe haben unsere Stakeholder, die in unseren Normungsgremien drin sitzen, die in unseren Präsidialausschüssen drin sitzen. Und danach schauen wir dann und legen dann diese Themenschwerpunkte fest, um uns einfach auch da breiter aufzustellen und auch zukunftsfähig zu sein. Das heißt, wenn wir so ein neues Themenfeld starten, also ein strategisches Themenfeld, dann in erster Instanz erstmal haben wir kein Netzwerk und keine Akteure, die sich in dem Kontext bewegen. Da muss man dazu sagen, natürlich gibt es schon in den Normenausschüssen Personen, Akteure, Unternehmen, die sich mit Circular Economy beschäftigen. Aber die sitzen dann halt eben im Normausschuss Verpackungswesen, im Normausschuss Textil oder sonst wo, aber nicht übergeordnet. Und wir wollen auch wissen, was passiert denn in diesem Themenfeld? Wer sind die weiteren Akteure, die noch nie was mit Normung zu tun hatten? Was sind politische Richtungen, wo es hingeht? Was gibt es für Veranstaltungen, Events und was für spezielle Themen innerhalb der Circular Economy, die von Relevanz sind? Das heißt, wenn wir so ein neues Themenfeld anfangen, dann schauen wir erstmal oder versuchen uns erstmal ein Netzwerk aufzubauen mit Akteuren, die wir über Normung informieren und auch so ein bisschen sensibilisieren. So, wenn ihr was Neues entwickelt, dann denkt frühzeitig an Normung und Standardisierung. Da bringe ich immer total gern so ein Beispiel. Als diese Handys auf den Markt kamen, hatte jedes Handy einen eigenen Ladestecker. Und auch innerhalb der Unternehmensserien hatte jedes Handy einen eigenen Ladestecker. Das heißt, wenn man irgendwie alle 2 Jahre sein Handy gewechselt hat, hat man dann irgendwann nach einer gewissen Zeit irgendwie eine Handvoll Ladekabel, die immer nur für das eine Telefon passen, in der Schublade. Und das ist natürlich eine riesige Ressourcenverschwendung, weil die einfach auch irgendwo in der Schublade bleiben und nicht wieder irgendwo recycelt oder wiederverwendet werden. Und das ist eigentlich ein ganz gutes Beispiel, wo Normung viel zu spät angesetzt hat. Jetzt haben wir fast über 20 Jahre später dann doch mal den USB-Typ-C-Stecker, der dann doch eine Einheitlichkeit darstellt. Aber da sind 20 Jahre Ressourcenverschwendung einfach mal ins Land gegangen. Anders ist es natürlich, wenn wir jetzt die Elektromobilität und die Elektroautos anschauen. Jedes Auto, egal von jedem Hersteller und mit jeglicher Innovation, die sehr unterschiedlich ist von den Autos, von den Unternehmen auch, hat die Möglichkeit, an einer derselben Ladesteckdose die Ladeinfrastruktur zu nutzen und der Stecker passt in jedes Auto. Das heißt, wir haben da weder Innovation innerhalb der Fahrzeugtechnologie eingeschränkt durch die Normen, wir haben einfach nur sichergestellt, dass alle an jeder Steckdose grundsätzlich ihr Auto laden können. Und das zeigt auch so die Vorteile auch für Normung und Standardisierung. Und um dann wieder jetzt die Brücke zu schlagen, ich glaube, ich bin so ein bisschen abgeschweift auch. Das Erste ist, in diesen Themenfeldern, wie ich schon sagte, Netzwerk aufzubauen, zu sensibilisieren, dass es sinnvoll ist, sich mit Normung zu beschäftigen, mit solchen negativen und auch Positivbeispielen. Und dann natürlich erstmal auch so ein bisschen zu schauen, wo geht's hin und wo sind Anforderungen, Herausforderungen der Branche im Kontext der Circular Economy. Und dafür haben wir ein Instrument und das nennt sich Normungsroadmap. Ist jetzt kein hochwissenschaftliches Werkzeug. In letzter Instanz kommt ein Dokument heraus. Die Normungsroadmap Circular Economy ist ungefähr 250 Seiten lang und beinhaltet Normungsbedarfe, wo zukünftig Normen und Standards benötigt werden, um Geschäftsmodelle oder Produkte oder Prozesse zirkulärer zu gestalten. Das heißt, nachdem wir uns unsere Community geschaffen haben, fangen wir an, mit dieser Community zu sprechen, die Community an unseren Tisch zu holen. Und da sind wir immer noch bei ganz normungsvorbereitenden Tätigkeiten. Also wir haben da auch eine spezielle Infrastruktur geschaffen, gar nicht in diesen regulären Normungsprozessen, sondern wir haben das Ganze auch ein bisschen agiler gestaltet, haben das auf einer Online-Plattform auch erarbeitet, dieses Dokument. Und die Grundidee ist dahinter. Wir laden Personen ein aus der Branche oder vielleicht nochmal einen Schritt davor. Circular Economy ist ein Riesenfeld. Das ist auch wieder alles und nichts. Und um das Ganze ein bisschen einzugrenzen und dadurch, dass wir natürlich auch nicht unbegrenzt Ressourcen haben, haben wir uns erstmal auf 7 Schwerpunktthemen innerhalb der Circular Economy fokussiert. Und die haben wir uns auch nicht selbst ausgedacht, weil uns das gerade mal so gefallen hat, sondern da haben wir uns in erster Instanz orientiert am Aktionsplan Circular Economy der Europäischen Kommission und haben geschaut, okay, welche Schwerpunktthemen sind da aufgeführt und haben die genommen, haben die mit unserem strategischen Beratungsgremium, es gibt den Fachbeirat Circular Economy, besprochen und der Fachbeirat hat dann auch entschieden, lasst uns diese 7 Themenfelder nehmen innerhalb der Circular Economy, um da tiefer einzusteigen und zu schauen, wo können Normen unterstützen, Geschäftsmodelle, Dienstleistungen, Prozesse, Produkte zirkulärer zu gestalten. Diese 7 Themen oder Schwerpunktthemen sind Elektrotechnik und IKT, sind Batterien, Verpackungen, Textilien, Kunststoffe, Bauwerke und Kommunen und Batterien. Also 7 grundsätzlich unterschiedliche Themenfelder um in dieses große Thema Circular Economy so ein bisschen runterzubrechen. Und dann ist der Prozess von Normungsroadmap, und da spreche ich jetzt natürlich exemplarisch für Circular Economy, aber wenn wir uns die künstliche Intelligenz Normungsroadmap anschauen oder die Building Information Modeling Normungsroadmap, das Prinzip ist ähnlich. Das ist so ein Prozess, den wir aufgebaut haben, um da auch mit Akteuren ins Gespräch zu kommen. Das heißt, wir haben eine Community, die sich für Normung grundsätzlich interessiert, dann im Kontext der Circular Economy. Und die bestand aus Personen, die bereits in der Normung aktiv sind, also Fachpersonen aus unseren Gremien, aber auch ganz vielen Personen, die grundsätzlich noch nie was mit Normung zu tun hatten, außer vielleicht mal eine Norm anzuwenden oder ja beruflich mit Normen zu arbeiten. Aber die waren nicht involviert in Normerarbeitungsprozesse. Und das war uns auch total wichtig, dass wir dieses Feld, diese Diskussionsfeld auch einfach erweitern um Akteure, die grundsätzlich noch gar nicht so eine Normungserfahrung haben. Und es hat auch in erster Instanz überhaupt keine Rolle gespielt, ob jemand schon weiß, wie eine Norm erarbeitet wird oder nicht. Denn was wir diskutiert haben, was sind eure Herausforderungen und was sind eure Anforderungen? Ihr seid alles Unternehmen, die in irgendeiner Art und Weise zirkuläre werden wollen. Wo hapert es bei euch? Wo kommt ihr nicht weiter? Und aus diesen Herausforderungen, die wir in diesen 7 Themenfeldern diskutiert haben, haben wir dann mit unserem DIN-Ohr auch wieder rausgehört, okay, das könnte ja dann so ein Normungsbedarf sein. Also jetzt mal so als Beispiel, wenn 3 Fachpersonen dann auch da saßen in den Arbeitsgruppen und gesagt haben, also ich würde irgendwie gern schon Kunststoffrezyklate einsetzen für meine Käseverpackung, die ich irgendwie herstelle. Aber ich weiß ja gar nicht, ob die Qualität dieses Rezyklats stimmt und was das für eine Qualität ist und ob das vielleicht vorher ein Benzinkanister war. Wenn das 3 verschiedene Akteure sagen, dann ist für uns eigentlich ganz klar, lasst uns doch erstmal Qualitätskriterien für Kunststoffrezyklate erarbeiten und in einen Standard oder in eine Norm reinbringen. Und so sind wir vorgegangen mit jeder einzelnen Herausforderung, die wir da im Rahmen dieses knapp einjährigen Prozesses diskutiert haben.
Okay, du hattest vorhin gesagt, dass ihr gefragt habt bei Unternehmen, woran hängt es, dass ihr nicht zirkulärer werden könnt, wenn ihr es denn gerne möchtet. Das sind ja dann Leute, die schon in etablierten Strukturen arbeiten. Jetzt gerade bei diesen Zukunftsthemen wie Circular Economy oder auch Nachhaltigkeit insgesamt, neue Materialien, neue Baustoffe, die irgendwie Dinge wiederverwenden, die vorher nicht wiederverwendet worden sind, gibt es ja auch sehr viele AkteurInnen, die nicht in Unternehmensstrukturen verankert sind, sondern die aus Hochschulzusammenhängen kommen oder NGOs oder gleich ein eigenes Startup gegründet haben. Gab es den Weg auch, dass also quasi die Startups die großen Unternehmen vor sich hergetrieben haben?
Auf jeden Fall. Also wir haben natürlich versucht, in diesen Roadmap-Bearbeitungsprozess so viele wie möglich unterschiedliche Akteure mit einzubeziehen. Und ich rede jetzt nicht nur von großen Unternehmen, ich rede auch von Organisationen, von gemeinnützigen Stiftungen, von Verbänden, von Vereinen, von auch teilweise auch vereinzelt Privatpersonen. Die öffentliche Hand war natürlich auch mit dabei, um einfach so ein sehr, sehr breites Spektrum aufzubauen und alle möglichen Akteure auch da mit an Bord zu holen, die vielleicht auch schon neue Ideen durchgesetzt haben, die auch schon zirkuläre Geschäftsmodelle oder mit zirkulären Geschäftsmodellen oder Produkten auf dem Markt sind, um einfach da sehen, okay, wir haben hier schon unser Produkt, aber wir stoßen noch so ein bisschen an Grenzen. Also wenn ich mir jetzt zum Beispiel den Mehrwegbereich anschaue, da gibt es schon diverse Mehrweglösungen, die auch schon in einzelnen Läden auch vorzufinden sind, wo man auch die man auch grundsätzlich nutzen kann. Aber diese Mehrwegsysteme dann zurückzugeben, das funktioniert oftmals gerade nur wieder über die Theke und dann kriegst du dein Pfand zurück, aber nicht in regulären Rücknahmeautomaten, wie es für Pfandflaschen zum Beispiel funktioniert. Denn die Öffnung ist nicht groß genug, um größere Mehrwegverpackungen da auch reinzubringen. Und da ist so die Schnittstelle, und ich glaube, das ist das, was du gerade meintest. Da gibt es schon etablierte Player, Startups, die super Ideen haben, die aber daran scheitern, dass vielleicht die Infrastruktur gar nicht darauf ausgelegt ist. Und da reden dann Startups mit großen Unternehmen und Startups zeigen auf, hey, hier haben wir einen Bedarf, ihr müsst hier was ändern, sonst funktioniert das Ganze nicht.
Das ist eine tolle Idee, da habe ich auch gar nicht drauf gekommen, dass man auch diese ganzen Rücknahmesysteme einfacher haben könnte, weil man kennt halt tatsächlich immer nur dieses, ich habe hier meine Bowl, die habe ich eben entweder zum Wegschmeißen, was natürlich blöd ist, oder ich habe eben diese Mehrweg-Bowl, da zahle ich irgendwie ein Pfand X drauf Und dann muss ich die aber genau da wieder abgeben. Das heißt, das nächste Mal, wenn ich da hingehe, muss ich vorher dran gedacht haben, dass ich die einpacke. Und dann habe ich die aber natürlich zu Hause schon mal mindestens einmal abgespült, weil ich will die ja nicht versifft dann die ganze Zeit zu Hause stehen haben. Und das ist tatsächlich mega umständlich. Und dass das einfacher gehen könnte, ja, auf die Idee bin ich noch gar nicht gekommen. Aber es würde tatsächlich vieles erleichtern.
Total. Und das haben wir auch gemerkt, als wir im Rahmen der Arbeitsgruppen über diverse Themen diskutiert haben. Wir als DIN-Mitarbeitende stecken nicht in jedem Thema richtig tief drin. Also ich habe in Arbeitsgruppen gesessen und habe mich über Mehrwegverpackungen unterhalten, über Recyclingfähigkeit, aber auch über den Baubereich. Also total divers. Und wenn man mit den Akteuren dann spricht und über deren Herausforderungen, über deren Problemstellungen, dann merkt man erstmal, wie vielschichtig und wie weit detailliert man immer weiter runtergehen kann und wo es immer noch Probleme gibt. Wie du gerade gesagt hast, das fällt dir jetzt irgendwie auf, dass diese Rücknahmesysteme für Glasflaschen natürlich nicht geeignet sind, um eine große eckige Mehrwegverpackung irgendwie da auch aufzunehmen und das ins Pfandsystem mit zu integrieren.
Ach, überhaupt Glasflaschen. Also man sieht ja quasi an jedem Müllbehälter in Berlin, dass da unten drunter eine Batterie an Glasflaschen steht. Und zwar alles, was irgendwie aus Glas ist. Egal ob Pfand oder nicht, weil irgendwie sehen die Leute, okay, es gibt offensichtlich das System, dass man da Glas drunter stellt und nicht rein. Und dass das natürlich sich auf die Pfandflaschen bezieht, die man höflicherweise so hinstellt, dass die Menschen, die davon ja schrecklicherweise leben müssen, dass sie den Pfand einsammeln und zurückgeben, dass die es leichter haben und so ein kleines bisschen nicht im super versifften Müll wühlen müssen, sondern einfach bequem die Flasche greifen können. Dafür muss man ja verstanden haben, Leute, es gibt unterschiedliche Arten von Glasflaschen. Die sehen sehr ähnlich aus und die beinhalten auch ähnliche Dinge, aber die einen sind halt Pfand und die anderen halt nicht. Und die halt nicht sind, die würde man dann doch praktischerweise in den Glasmüllcontainer schmeißen und nicht daneben stellen. Aber verklicker das mal den Leuten. Ich meine, du brauchst eine halbe Diplomarbeit, bevor du da diesen Glasmüll sortiert hast.
Das stimmt. Vor allen Dingen, es gibt ja auch wirklich ziemlich viele Personen, die auch so dieses ganze Wertstofftonne, gelbe Tonne, Restmüll, Biomüll, also was aber auch wirklich ein bisschen schwierig ist, ich muss es sagen, denn von Bundesland oder von Stadt zu Stadt ist es auch ein bisschen anders. In Berlin hat man, glaube ich, auch teilweise unterschiedliche Systeme. Denn ich kann Essensreste mit in die Biotonne schmeißen, weil ich weiß, dass es dann verbrannt wird. Ich kann auch den Papierbeutel mit reinschmeißen. In anderen Städten darfst du die Eierschalen nicht mit reinmachen und auch keine Essensreste. Also es ist total verwirrend. Ich kann es total verstehen, dass man dann irgendwann so ein bisschen den Überblick verliert.
Wäre hier nicht Normung gefragt? Also ich meine, wenn Normung Vereinheitlichung von sowas ist, kann da nicht die Normung mal dafür sorgen, dass das eben in den Kommunen mal gleich gehandhabt wird?
Ja, auf jeden Fall. Ich muss sagen, da kenne ich mich mit kommunalen Strukturen zu wenig aus, um da irgendwie abschließend sagen zu können, Normung ist das Allheilmittel dafür. Aber natürlich irgendwie eine gewisse Art von Vereinheitlichung kann ja durch Standards immer generiert werden.
Und wenn ich denn die Standards dafür habe und die sind so schön vereinheitlicht, müssen die Kommunen das dann alle so machen, wie es drinsteht?
Natürlich nicht. Normen sind ja nicht ein weiteres Gesetz, sondern Empfehlungen von Akteuren des jeweiligen Themenfelds an andere Akteure des jeweiligen Themenfelds, um es mal so ganz banal auszudrücken. Also niemand ist daran gebunden, eine Norm anzuwenden. Aber die gibt natürlich so eine gewisse Sicherheit, denn Qualitätskriterien oder Prüfanforderungen, die darin festgelegt sind, sind ja schon in einem gewissen Kreis mit den relevanten Personen, die eine hohe Expertise haben, erarbeitet worden. Das heißt, da reden wir von einem sehr hohen Stand der Technik, der da schon abgebildet ist. Und warum nicht darauf zurückgreifen? Um das auch zu nutzen, um nicht jedes Mal das Rad eigentlich wieder von vorn zu beginnen und eigene Prüfkriterien aufzustellen, die dann vielleicht dadurch, dass man so seine eigene Einzellösung gefunden hat, gewisse Aspekte vielleicht nicht beinhalten. Also da gibt es durch die Normen natürlich schon eine Sicherheit, dass das durchdacht ist und dass da auch verschiedene Perspektiven der Wertschöpfungskette mit drin sind, die alle ihre Anforderungen mit reingepackt haben und so Anforderungen festgelegt haben, die auch wirklich Bestand haben und den Stand der Technik abbilden.
Na dann, wenn ich mir das so vorstelle, das kann, glaube ich, nur in der Industrie funktionieren und nicht in den Kommunen in Deutschland. Weil wenn man sich so anschaut, was wir hier für einen Flickenteppich von Einzellösungen haben, egal was es ist, ob es nun die Digitalisierung der Verwaltung ist oder ob es die Schulpolitik ist, da ist ja also, oh, da würde man sich doch wünschen, dass die mal sagen, lass uns mal, was du gerade gesagt hast, lass uns mal nicht das Rad von vorne erfinden. Wenn es irgendwo gut läuft, lass uns das doch halt übernehmen. Aber da ist irgendein Knack zwischen, wo die Leute immer sagen, nee, auf gar keinen Fall übernehme ich X und Y, weil kommt von woanders. Ich brauche mein eigenes, was auch immer.
Das stimmt, deswegen betreiben wir auch so viel Aufklärungsarbeit, auch gerade in diesen normungsvorbereitenden Tätigkeiten, die wir bei DIN durchführen, um einfach auch für das Thema zu sensibilisieren und aufzuzeigen, dass kein Unternehmen komplett eigene Ideen aufgeben muss, nur weil sie an der Normung oder weil sie sich an der Normung beteiligt, sondern dass das ein Miteinander ist, was für alle einen Mehrwert bietet und für alle oder alle Unternehmen und alle Verbände, Organisationen, die an der Normung mitwirken, auch ein Stück weiterbringt.
Na, da wird der kleinste gemeinsame Nenner eine schöne Basis, ne, von der aus man dann startet und gerne seinen eigenen Qualitätsmehrwert irgendwie dazu baut, aber halt quasi garantiert nicht unter ein Level X fällt.
Ja, genau. Oder das ist das Beispiel, was ich vorhin gebracht hatte mit der Elektromobilität. Das hindert ja niemanden daran, ein super mega Produkt mit ganz vielen innovativen Know-how zu entwickeln. Es sind ja nur gewisse Aspekte, die dann auch genormt werden. Es wird ja nicht eingegrenzt und das höre ich oftmals, Normung hemmt Innovation. Also kann ich so null unterschreiben, denn wenn ich mir die verschiedenen Elektroautos anschaue, die sehen alle anders aus, die sind alle mega innovativ. Und das Einzige, was sie wirklich richtig eint, ist, dass sie elektrisch laufen und dass sie an jeder Ladestelle geladen werden können. Und das ist doch ein riesen Mehrwert für die Konsumierenden, die letztendlich mit dem Ding von A nach B fahren müssen.
Ja, da ist einer der schönen vielen Vorurteile der Normung gegenüber mal wieder aktiv in den Köpfen der Leuten, ne? Wenn man so Normung nur mit DIN A4 verbindet, dann glaubt man, die Norm schreibt immer vor, wie irgendeine Sache am Schluss aussieht. Das tut sie aber nicht. Also selbst beim Papier kann man ja schon klar sagen, es ist nur das Maß dieses Papiers vorgegeben, damit es in jeden Drucker passt, überall auf der Welt und man entsprechende Infrastrukturen an Produkten und auch Dienstleistungen über die komplette Welt verteilen kann. Und es passt halt einfach alles zusammen. Das ist einfach viel nachhaltiger, als wenn man überall was anderes hätte, jetzt ganz abgesehen davon, dass man natürlich nicht irgendwie Drucker quer um die Welt transportieren möchte. Aber du findest für alles Ersatzteile und alles ist halt von den Größen aufeinander abgestimmt. Was nicht vorgeschrieben ist, ist selbstverständlich, was auf dem Papier geschieht. Ob man darauf Gedichte schreibt oder Bilder malt oder es zerreißt oder einen Papiervogel draus faltet, das darf man alles selber entscheiden. Also das ist so ein bisschen, die Normung gibt so einen Rahmen, innerhalb dessen man sich frei bewegen kann, der einem aber hilft, dass Dinge einfach miteinander vergleichbar werden, kompatibel werden, übergreifend, dass man halt tatsächlich damit arbeiten kann.
Stimmt, bin ich komplett bei dir.
Und bei dem Beispiel vorhin mit den Ladekabeln muss man ehrlicherweise dazu sagen, dass es jetzt inzwischen diesen USB-C-Stecker gibt, das liegt ja nicht an der Normung. Also die Normungsinstitute haben ja schon seit wirklich langer Zeit den Handyherstellenden auf dem Schoß gesessen und gesagt, Leute, wie wär's denn? Vereinheitlicht das, ihr hättet alle was davon. Aber Normung ist halt nun mal freiwillig. Und wenn man nicht will, dann will man halt nicht. Und zwingen kann die Normung niemand. Das kann nur die andere Regelsetzung, die gesellschaftliche, genannt Politik. Und erst als die EU-Kommission gesagt hat, so Leute, ihr müsst jetzt, haben sie zähneknirschend gesagt, na gut. Und ich meine, wir wissen ja alle, es haben auch da nicht alle mitgemacht. Ja, also gibt ja Beispiele von einzelnen Herstellenden, die beschlossen haben, ich bin aber toller als die anderen, ich mache das aber anders. Jetzt hattest du vorhin ein paar Mal gesagt, dass ihr bei der Normungsroadmap auch neue AkteurInnen dabei hattet, die in der Normung noch gar nie was hatten, was zu tun hat mit der Normung. Da stellt sich doch die Frage, wie komme ich denn da rein? Wie kann ich denn da mitmachen, wenn ich sage, Mensch, Circular Economy ist genau mein Ding. Ich beschäftige mich mit whatever, was eben da total reinpasst. Ich möchte da bitte gehört werden das nächste Mal.
Also wenn du jetzt auf die Normungsroadmap abzielst mit der Frage, dann haben wir natürlich mit diesem Prozess, und da spreche ich auch wieder für alle Roadmaps, die wir im Haus DIN haben, die haben wir übrigens auch gemeinsam mit DKE und VDI gestaltet und gemeinsam erarbeitet, um da auch einen Schulterschluss zu bieten zwischen den drei großen regelsetzenden Institutionen in Deutschland, um da nicht Doppelarbeit zu leisten. Und die DKE beschäftigt sich mit Batterien und Elektrotechnik und wir beschäftigen uns mit dem Rest und dann sprechen die anderen wieder nicht miteinander. Also da haben wir versucht, natürlich das Ganze auch zusammen zu gestalten und zusammen zu denken. Und uns ist total bewusst, und da habe ich auch ein bisschen Gefühl für aus der jahrelangen Arbeit mit Forschungseinrichtungen, dass viele Akteure einfach noch nie was von Normung so in dem Sinn gehört haben, wie die Prozesse funktionieren und dass wir da möglichst niederschwellig anfangen. Also wir haben ja sehr, sehr etablierte Prozesse im regulären Normungsgeschäft, die total notwendig sind, um auch ja eine Neutralität sicherzustellen, dass auch alle Akteure, alle interessierten Kreise gehört werden. Und deswegen gibt es da so gewisse Stufen, die auch eingehalten werden müssen, wenn man eine Norm erarbeitet. Das ist aber nicht unbedingt notwendig gewesen, wenn wir in ein Brainstorming gehen, welche Normen werden denn zukünftig benötigt, wenn wir unsere Gesellschaft, unsere Geschäftsmodelle, Produkte zirkulärer gestalten wollen. Und deswegen haben wir, wie ich das vorhin schon sagte, mit so einer Plattform gearbeitet, also wirklich eine Online-Plattform, wo sich alle Teilnehmenden registrieren konnten, erstmal auch ohne irgendwie schon direkt mitzuwirken, sondern auch einfach, um informiert zu bleiben, was passiert denn im Kontext der Circular Economy, so im Normungsgeschehen. Und so haben wir erstmal alle Personen auf dieser Plattform versammelt, weil dann konnten wir auch besser in den Austausch gehen, als hätten wir grundsätzlich da eine Excel-Liste und einen Serienbriefverteiler gehabt. Also auch da so ein bisschen so eine Hürde ganz einfach, ein bisschen einfacher gemacht, damit sich auch alle daran beteiligen können.
Wie habt ihr das gemacht? Also wenn du sagst, ihr habt alle Personen auf dieser Plattform versammelt, woher habt ihr die gehabt?
Dass wir dieses Projekt Normungsroadmap durchführen, stand schon vor einer ganzen Weile fest. Also es ist uns nicht irgendwie im Januar 2021 eingefallen, ach lasst uns doch mal irgendwie so ein Dokument erarbeiten, sondern das ist immer das Ziel, wenn wir uns mit so neuen Themenfeldern beschäftigen. Das heißt, wir sind in erster Instanz, wie ich das vorhin schon sagte, zu Veranstaltungen gegangen, haben mit Akteuren gesprochen, haben uns Dokumente angeschaut, was gibt's für wissenschaftliche Publikationen zum Thema Circular Economy, haben da geschaut, wer sind denn die Player und wer sind die Startups, die coole Ideen haben, und haben auch durch Events, durch Veranstaltungen, an denen wir teilgenommen haben, wo wir auch mal einen Vortrag gehalten haben, so ein Netzwerk aufgebaut und die Leute für Normung interessiert.
Okay, das habt ihr sie quasi mit dem Lasso einzeln eingefangen sozusagen. Ihr seid also überall gewesen, habt gesagt, Leute, wir starten da demnächst übrigens vorbereitende normative Dokumente, anhand derer wir dann in Zukunft Normungstätigkeiten durchführen wollen. Und wir hören und sehen und lesen, dass ihr in diesem Feld was zu sagen habt. Wie wär's? Registriert euch doch dort und dort, weil dann könnt ihr da nämlich aktiv mitmachen und alles, was ihr hier schon tut, herausgefunden habt, forscht, entwickelt, auf den Markt bringen möchtet, whatever, könnt ihr dann dort mit einbringen und seid Teil des Ganzen, statt einfach bloß in der Ecke zu sitzen und zu denken, die sind sowieso alle doof. Irgendwann kommt dann irgendein Ergebnis und ihr müsst dann glauben, voll blöd, hättet ihr mich mal gehört. Sondern wir können euch hören, indem ihr euch registriert und hörbar macht.
Ich hätte es nicht besser erklären können.
Okay, das heißt, Dean rennt durch die Welt und sagt, juhu, hier passiert was, macht doch mit.
Ganz genau. Also wirklich, es ist so ein bisschen Klinkenputzen, würde ich es jetzt nicht nennen, aber irgendwie doch schon. Wir müssen auch erstmal schauen, wer sind die Akteure, was machen die, was wollen die, und da irgendwie auch irgendwann so ein bisschen die Brotkrumpen zu streuen in Richtung Dean, um einfach so ein bisschen so ein Bewusstsein zu schaffen, dafür zu sensibilisieren, Interesse vor allen Dingen zu wecken für Normung. Denn dieses Thema, also wir reden ja von Normung und da denken alle an DIN A4 und an die DIN-Mitarbeitenden, die da im Haus sitzen und die Norm selber schreiben. Wenn wir aber das Wort Standards nutzen oder ey, lasst uns was standardisieren, lasst uns was vereinheitlichen, dann klingeln da irgendwie ganz andere Ohren. Und deswegen, wir müssen gar nicht unbedingt so sehr sensibilisieren dafür, dass eine Vereinheitlichung sinnvoll ist. Denn dieses Wort Standards, Standards werden ja nicht nur bei DIN erarbeitet, sondern auch in Konsortien. Da ist schon ein Bewusstsein da. Wir müssen nur aufzeigen, DIN ist nicht nur sehr aktiv in diesen 68 Themenfeldern, in den quasi 68 Normenausschüssen, sondern wir gehen auch Zukunftsthemen an. Und wir haben eine Infrastruktur, um solche Themen auch erstmal zu diskutieren, ohne schon direkt eine Norm draus zu machen. Und so bekommen wir natürlich neue Akteure, denn mit dieser Normungsroadmap wollen wir natürlich nicht nur neue Themen für die Normung generieren, sondern wir wollen auch Akteure, die bisher noch nie was mit Normung zu tun hatten, im Erarbeitungsprozess natürlich auch versuchen, in die Gremien auch mit reinzubringen und so noch viel weitere Expertise auch mit reinzuholen für uns und natürlich auch für die Unternehmen Mehrwert bieten, weil sie ihre Ideen und ihre Anforderungen und ihre Kriterien auch in die Norm mit, also quasi mit in den Stand der Technik einbringen können.
Ja, das ist total wichtig. Das werde ich auch immer nicht müde draußen zu erzählen. Ich nutze immer das Bild, wir sind wie so ein großer Dampfer, der idealerweise in der Mitte des Sees liegt. Und wir sehen, dass wir aber irgendwie so in die eine Ecke gedriftet sind, weil sich der See in eine Richtung weiterentwickelt hat. Diese Richtung weiß aber nicht, dass wir auch für sie zuständig sind, nämlich eben gerade diese ganze Nachhaltigkeitsecke. Und wir haben aber keinen eigenen Motor. Wir können nicht von alleine in die Mitte tuckern. Wir brauchen bitte, dass ihr euer Lasso auswerft und uns helft, wieder in die Mitte zu kommen. Denn wir sind für euch alle da. Nicht nur für die, die in den letzten 100 Jahren gesagt haben, wie die Dinge laufen sollten.
Das ist ein total schönes Bild, das merke ich mir. Das nehme ich auch mit, wenn ich das nächste Mal irgendwo einen Vortrag halte.
Und sag mal, gerade wenn wir jetzt drüber reden, dass wir auch beide rausgehen viel, musstest du auch ganz oft erklären, oder andersrum, ich hatte das ganz oft, dass Leute dann anfangen, mir zu erzählen, was ich in einen eventuellen Standard reinschreiben soll. Und ich habe echt immer wieder von vorne angefangen, Leute, wir schreiben die Dinger nicht. Ihr schreibt sie. Wir sind nur der Prozess. Wir sorgen nur dafür, dass alles mit rechten Dingen zugeht, dass keiner übertönt wird, dass alle rechtzeitig informiert werden, bla bla bla, was alles zu so einem guten Prozess gehört, bei dem man eben nicht überrumpelt wird. Aber der Inhalt, der kommt von euch.
Bei mir ist es ähnlich. Also die sagen mir nicht, was ich in die Norm reinschreiben soll, sondern was ich ganz oft höre ist, ach übrigens, die Norm XY, die ist total furchtbar, da müsste das und das, also diese ganzen Normen können wir alle irgendwie gar nicht so gebrauchen. Und dann, das ist für mich natürlich die Steilvorlage, dann sage ich, hey, grundsätzlich den Inhalt der Norm kenne ich jetzt so nicht im Detail, weil es gibt ja 35.000 Normen ungefähr, aber wenn das für euch nicht passend ist, ey, seid herzlich eingeladen, kommt zu denen, lasst uns reden, wie ihr euch einbringen könnt, ihr könnt die Norm mitgestalten, ich schreibe die Norm nicht. Ihr habt die Fachexpertise.
Und das ist so wichtig, dass man sich da beteiligt, weil die Norm soll einem ja das Leben leichter machen, wie so ein Stecker. Der soll halt zur Steckdose passen, fertig. Der soll nicht nerven. Das soll einfach nur funktionieren. Und wenn man gerade eben, was du beschreibst, wenn man in so einer Situation feststellt, hier passt irgendwas nicht, irgendwas ist nicht mehr up to date oder irgendwas hat sich weiterentwickelt oder irgendwas war vielleicht schon immer blöd, weil vielleicht bei der Erarbeitung eine bestimmte Berufsgruppe vielleicht nicht so anwesend war, wie sie schönerweise anwesend gewesen wäre. Und diese Stimme muss dann jetzt da endlich mal rein, damit die Leute merken, selbst wenn irgendwas so aussieht, als könnte es passen, keine Ahnung, ein halber Millimeter ist halt zu wenig. Keine Ahnung, fiktiver Fall, wenn man irgendwas einsetzen möchte, braucht man dafür halt 5 und dann muss man diesen Platz einfach vorsehen. Das weiß man halt nur, wenn man diese Sache tatsächlich selber tut. Und wenn man diese Erfahrung mit Normen hat, mit Normen und Dokumenten, dass da irgendwas nicht passt, dann bitte, bitte, bitte meldet euch bei uns. Wie ihr uns findet, habe ich euch tatsächlich auch schon in Menschen sind keine Ameisen beschrieben. Da ist auch schon so ein bisschen beschrieben, wie ein guter Normenausschuss zusammengesetzt ist, wie ihr einen Normenausschuss findet, wie ihr uns kontaktieren könnt, warum ihr dabei sein solltet, habe ich euch da auch beschrieben, was Normung, also dieses ganze System der technischen Regelsetzung, gesamtgesellschaftlich betrachtet, eigentlich sein soll, warum es das gibt, wie es euch hilft. Das ist da alles in diesem Podcast drin, deswegen wollen wir da jetzt nicht nochmal tiefer einsteigen. Wie gesagt, könnt ihr alles gerne nachhören. Was ich dich fragen wollte, Alex, bei eurer Klinkenputztour, nenne ich es mal, wie viele Leute habt ihr denn zusammengekriegt?
Also schon richtig viele. Also wir haben auf der Plattform ungefähr 1350 interessierte Personen, die sich grundsätzlich für das Thema Circular Economy im Kontext der Normung interessieren und wissen wollen, was passiert da und einfach ein Grundinteresse erstmal haben. Und mit denen sind wir dann auch ins Rennen gegangen und haben im Januar 2022 in den 7 Arbeitsgruppen der Schwerpunktthemen, die ich vorhin genannt hatte, angefangen zu arbeiten. Natürlich, ganz klar, muss man dazu sagen, von 1300 oder fast 1400 Personen sind natürlich nicht alle mit dabei. Viele, das kennt man ja von sich selbst auch, registrieren sich einfach mal irgendwo, um irgendwas nicht zu verpassen, aber haben keine Zeit oder auch ja keine Lust vielleicht, sich so aktiv zu beteiligen, sondern wollen so ein bisschen nur so ein bisschen mithören. Von daher sind wir ungefähr, obwohl die genaue Zahl habe ich gar nicht, ich kann aber dann die genaue Zahl sagen, die wirklich aktiv an der Normungswort mitgewirkt haben. Wir haben dann aber grundsätzlich alle eingeladen, sich in diesen einzelnen Arbeitsgruppen zu beteiligen. und hatten dann in den ersten Arbeitsgruppentreffen wirklich immer mal 180 Leute, 120 Leute. Und da merkt man natürlich, da ist man nicht arbeitsfähig, da kann man doch über keinen Satz diskutieren.
Weil das ist der Hammer. Ich meine, es ist geil, dass es diesen Bedarf und diesen Zuspruch gibt, gerade bei Normo, wo die Leute ja denken, ach komm, lass mich in Ruhe mit dem Quatsch. Dass dann verstanden wird, nee, ich kann hier wirklich die Zukunft mitgestalten, ich kann hier wirklich dafür sorgen, dass bestimmte Weichen in eine gute Richtung gelegt werden und hier wirklich was vorangeht, das ist total toll.
Auf jeden Fall. Und wir haben dann auch recht frühzeitig entschieden, okay, jetzt zum Beispiel das Thema Verpackungen, wenn sich da 130 Leute im ersten Meeting einloggen, wir müssen das nochmal ein bisschen unterteilen. Und so kann man ja immer weiter runter. Wir haben ja Circular Economy schon ein bisschen aufgeteilt in unsere 7 Schwerpunktthemen, womit wir uns erstmal beschäftigen. Da gibt es natürlich noch viele mehr. Und wir haben auch die einzelnen Schwerpunktthemen, also Verpackungen und die anderen, auch nochmal unterteilt in teilweise 4, teilweise 5 oder manchmal auch 3 Unterarbeitsgruppen, also nochmal unter Themen, um überhaupt in so einen arbeitsfähigen, diskussionsfähigen Zustand zu kommen. Denn das weißt du ja selbst, wenn 120 Leute in einem Raum sitzen, kommt man nicht wirklich schnell auch zu einem Ergebnis, weil jeder irgendwie ein bisschen was sagen will und dann ist die Zeit eigentlich vorbei. Deswegen das immer weiter runterzubrechen und dann hatten wir natürlich Arbeitsgruppen, die verschiedene Größen hatten, also manchmal 20 Leute, manchmal auch nur 5 Leute. Muss man dazu sagen, die Themen, die in der Roadmap drin sind, repräsentieren die Akteure, die mitgewirkt haben. Das heißt nicht, dass es nicht noch weitere Themen im Kontext von Verpackungen oder von Textilien oder von Elektrotechnik IKT gibt, aber die Akteure, die sich daran beteiligt haben, und das war halt auch die große Chance, und deswegen haben wir insgesamt 550 Autorinnen und Autoren, die an der Roadmap mitgemacht haben, weil die einfach erkannt haben, das hier ist eine Vorarbeit von der Normung. Und hier habe ich jetzt die Möglichkeit, meine Herausforderungen, vor denen ich gerade stehe, um meine Produkte, meine Geschäftsmodelle zirkulärer zu machen, ich kann die da einbringen. Ich kann quasi eine Wunschliste schreiben, welche Normen ich brauche, um erfolgreicher mit meinem Unternehmen zu sein. Und die Leute, die das genutzt haben, deren Anforderungen und deren Bedarfe sind natürlich drin. Und die nicht mitgewirkt haben, die sind halt dann in dem Moment nicht drin. Das heißt für uns natürlich, wir haben nicht alle Themen abgedeckt, aber die Themen, die drin sind, sind von Akteuren geschrieben, die sich aktiv auch daran beteiligt haben.
Und das heißt gleichzeitig auch, wenn ihr das jetzt hört und ihr habt die Normungsroadmap gefunden auf unserer Seite www.dien.de und dort zu Circular Economy und euch dort die Normungsroadmap runtergeladen und ihr lest die und stellt fest, Mensch, da fehlt doch dies oder jenes, dann meldet euch bei uns. Das fehlt nicht, weil es nicht Normungsbedarf gäbe oder weil wir beschlossen haben, das darf es nicht geben oder irgend sowas, sondern weil keine AkteurInnen aus diesem Gebiet dabei waren. Und deswegen, Normung ist, was ihr daraus macht, nutzt, dass ihr daraus was machen könnt. Wenn du jetzt sagst, ihr habt die Arbeitsgruppen runtergebrochen auf teilweise 5, teilweise 20 Personen, dann hast das wahrscheinlich nicht alles du betreut. Also dann waren das ja entsprechend richtig viele Arbeitsgruppen. Das muss man auch erstmal irgendwie handeln. Wie habt ihr das denn gemacht?
Also wir sind natürlich ein Team gewesen. Auf keinen Fall habe ich das Ganze alleine gemacht. Wir waren insgesamt 7 bis 8, teilweise auch 9 Personen. Es ist ein bisschen unterschiedlich auch gewesen, weil wir haben auch verschiedene Mitarbeitende bei uns aus dem Haus, die schon in speziellen Normenausschüssen aktiv sind und tätig sind und darin arbeiten, auch mit hinzugezogen, diesen Prozess auch mit zu betreuen. Denn was wir sicherstellen wollten, ist, dass nicht da eine Gruppe von Personen, die zum größten Teil noch nie was mit Normung zu tun gehabt hat, Themen diskutiert, die in den Normenausschüssen entweder schon diskutiert wurden oder gerade in Bearbeitung sind. Um da diesen Abgleich zu schaffen, haben wir natürlich auch hausintern alle relevanten Mitarbeitenden mit an Bord geholt, diesen Prozess mit zu begleiten, mit zu betreuen. Und wir hatten natürlich auch insgesamt für jede Arbeitsgruppe auch eine Person aus unserem Haus oder aus DKE und VDI, die diese Arbeitsgruppen betreut haben. Also das hat nicht eine Person gemacht, das war eine absolute Teamleistung.
Okay, das macht auch total Sinn, ne? Wenn dann irgendwie ein Bedarf genannt wird, jemand sagt, ich brauche für eine Zirkularität in diesem oder jenem Bereich Folgendes und dann sitzt da gleich jemand, der oder die den entsprechenden Normausschuss betreut und sagt, ja prima, das ist bei uns eine Diskussion, willst du nicht gleich mit in den Normausschuss kommen, dann kannst du gleich richtig an der dann sowieso entstehenden Norm mitarbeiten. Und wenn es eben nichts gibt im Normausschuss, sagt man, okay, wird jetzt erstmal hier gesammelt in der Normungsroadmap, damit es aufgeschrieben ist und vorkommt und wir uns dann da demnächst drum kümmern können.
Ganz genau.
Und wenn ihr jetzt also so ein, also wenn jetzt die Normungsroadmap was ergeben hat, also so eine Wunschliste von verschiedenen Themen, damit sie zirkulärer werden, was geschieht dann damit?
Dann fängt die Arbeit eigentlich erst richtig an. Also nicht, dass vorher keine Arbeit stattgefunden hat. Das war ein riesiger Prozess. Und da gilt mein Dank vor allen Dingen wirklich den 550 Autorinnen und Autoren, die teilweise ihre Freizeit auch geopfert haben, um Themen reinzubringen, um diese Inhalte zu schreiben, zu erarbeiten, zu diskutieren. Und das ist ein super Werk geworden. Also wir haben insgesamt 221 Normungsbedarfe identifiziert in den 7 Schwerpunktthemen.
Also 221 Wunschzettel.
Ja, ich bezeichne es auch total gerne als Wunschliste. Und wenn ich sage, dass die Arbeit jetzt grundsätzlich beginnt, dann, wenn wir das Jahr 2022 außerhalb der Normungsstrukturen waren und diskutiert haben, sind wir jetzt in 2023 mit der Veröffentlichung der Roadmap, die im Januar veröffnlicht wurde, gehen wir jetzt in die Umsetzung der Bedarfe. Denn was wir nicht wollten, ist ein Jahr Kapazitäten von zahlreichen Akteuren fesseln. Die geben sich Mühe, die erarbeiten Inhalte, die schreiben Texte, um dann dieses Dokument zu veröffentlichen und zu sagen, ja, mal gucken, was jetzt so damit passiert. Also unsere Arbeit ist jetzt hier getan. Wir verteilen es maximal nochmal in die Gremien, aber dann guckt mal, was ihr so ein bisschen so draus macht. Das wäre absolut unfair diesen Akteuren gegenüber und auch überhaupt nicht in dem Sinne, warum wir diese ganze Arbeit, diese einjährige Arbeit überhaupt machen. Denn das Ziel ist ja jetzt, diese Bedarfe, die wirklich eine breite Öffentlichkeit repräsentieren sozusagen, das jetzt wirklich konkret und im Detail und für jeden dieser einzelnen Bedarfe mit den Ausschüssen diskutieren. Das heißt, in erster Instanz, wir gucken, welcher Normenausschuss ist grundsätzlich für dieses Thema zuständig oder wo ist die größte Schnittmenge. Das passt natürlich irgendwie ganz gut. Wir haben ja einen Normausschuss Verpackungswesen, wir haben einen Normausschuss Kunststoffe und so weiter. Das heißt, die Normungsbedarfe des Schwerpunktthemas Verpackungen spiegeln wir natürlich in erster Instanz erstmal rein in den Normausschuss Verpackungswesen. Und so haben wir das bei den anderen auch gemacht. Das heißt, wir haben für jeden Bedarf geschaut, welcher Normenausschuss ist es und dann die darunterliegenden Arbeitsausschüsse. Und dann wurden diese Themen diskutiert. Auf unterschiedlichen Detailebenen oder diese Normungsbedarfe. Sie sind manchmal schon total konkret, aber manchmal auch noch dadurch, dass wir auch nicht unendlich viel Zeit hatten, um alles im Detail zu diskutieren, auch manchmal noch sehr, sehr allgemein gefasst. Das heißt, wir haben jetzt unterschiedliche Wege, wie diese Normungsbedarfe weiter vorangetrieben werden. Unser Wunsch und der beste Fall ist es natürlich, dass der Normenausschuss oder das entsprechende Gremium sagt, hey, super Idee, finden wir total gut, fangen wir am besten nächste Woche an, hier die Norm zu erarbeiten.
Aber du sag mal, wenn es diese Ausschüsse doch schon gibt, Verpackung und Kunststoffe, und dort sitzen ja auch schon AkteurInnen drin, auch diese Normen werden ja nicht von unseren KollegInnen geschrieben, sondern die KollegInnen begleiten die Prozesse, in denen die ExpertInnen aus der Industrie, aus den öffentlichen Institutionen, aus Prüfinstitutionen, aus der Forschung, aus der Wirtschaft, aus NGOs, wo die alle zusammensitzen und sagen, so folgendes, lass mal hier den nächsten Schritt gehen und so weiter. Das heißt, es gibt den Normausschuss Verpackungswesen und es gibt Bedarfe aus dem Verpackungswesen, um zirkulärer zu werden. Wozu braucht man denn dann den Zwischenschritt mit der Normungsroadmap? Wieso fängt man dann nicht gleich an und steckt die ganze Arbeit von dem Jahr 2022 gleich in Erarbeitung von Normen?
Weil wir, bevor man eine Norm erarbeiten muss, muss man erstmal schauen, was ist denn der, wo ist ein Bedarf. Also auch wenn wir mit einer Norm anfangen oder wenn der Normenausschuss eine Norm erarbeitet, dann ist das ja auch wieder nichts, was sich irgendwer oder irgendeine DIN-mitarbeitende Person einfallen lassen hat, sondern irgendwoher müssen ja die Impulse kommen. Und weswegen wir diese Normungsroadmaps durchführen und sie dann natürlich auch wieder unterteilen in einzelne Themen, liegt in erster Instanz daran, dass es natürlich ein Querschnittsthema ist. Und wir haben natürlich speziell Bedarfe identifiziert für jetzt zum Beispiel den Normausschuss Verpackungswesen. Aber das hatte ich eingangs gesagt, wir wollen ja nicht nur neue Impulse liefern, sondern wir wollen auch neue Akteure mit einbeziehen. Denn das ist ein neues Themenfeld. Das heißt nicht, dass diese Personen, die bereits in der Normung aktiv sind, keine Erfahrung mit Circular Economy haben. Aber wir haben natürlich, und das ist ein sehr schnell wachsendes Feld, wir haben Akteure, vor allen Dingen Startups, Verbände, Vereine, die sich speziell mit zirkulären Geschäftsmodellen beschäftigen, die aber überhaupt nicht in der Normung aktiv sind. Und deswegen genau, um diese Akteure mit einzubeziehen, und das ist nämlich nicht die Kernaufgabe eines Normenausschusses, zu gucken, wer sind noch weitere Akteure, was sind eure Themen, also diese diese vorgelagerten Prozesse, natürlich hat jeder Normausschuss auch einen Beirat, um dort strategische Themen zu diskutieren. Was wir aber wollten, wir wollten dieses Thema Circular Economy auch ganzheitlich anschauen. Denn, und das ist vielleicht auch noch ein wichtiger Punkt, wir haben natürlich sektorspezifische Normungsbedarfe identifiziert. Wir haben aber auch im Rahmen dieser ganzen Diskussion in jeder Arbeitsgruppe Themen gehabt, die übergreifend sind. Also wir haben sehr, sehr viele horizontale, potenzielle Normungsthemen identifiziert. Das sind zum Beispiel Sachen wie, was bedeutet denn eigentlich Recyclingfähigkeit? Wie muss denn ein Produkt oder ein Prozess zirkulärer gestaltet sein? Also Richtung Design for Circularity. Welche Anforderungen muss ein Produkt haben, um zirkulär zu sein? Und das sind übergreifende Themen. Es ist total erstmal egal, ob das eine Milchverpackung ist oder ein Schuh oder ein T-Shirt. Diese grundlegenden Themen sind erstmal für alle gleich. Und das war auch ein wichtiger Aspekt, denn wenn wir früher in so einer Linearwirtschaft gedacht haben, es gibt einen Rohstoff, daraus wird ein Produkt, das Produkt wird genutzt und nach der Nutzung kommt es in den Müll, wird vielleicht nochmal thermisch verwertet, dann hat es noch irgendwie einen Zweitnutzen, das nochmal ein bisschen Energie zur Verfügung stellt und danach ist es aber weg. Das funktioniert ja nicht mehr. Wenn man sich anschaut, wie viel zum Beispiel Erdöl aktuell noch vorhanden ist, dann reicht das irgendwie noch für 80 Jahre oder für 55 Jahre mit den Ressourcen, die wir jetzt irgendwie auch wirklich zur Verfügung haben. Das heißt, wir müssen uns natürlich überlegen, wie kann man Produkte und Rohstoffe mehr im Kreislauf halten. Und was ich vorhin sagte, Linearwirtschaft, da hat das Anfang der Kette nicht mit dem Ende der Kette gesprochen. Mhm. Und das ist ein total wichtiger Aspekt. Wir haben unterschiedliche Akteure aus unterschiedlichen Stellen der Wertschöpfungskette miteinander in Verbindung gebracht. Das ist so wie, wir würden ein Riesentreffen machen, der Normenausschuss Verpackungswesen, dem Normausschuss Textilien, mit dem Normausschuss Kommunale Technik vielleicht. Mhm. Und es funktioniert so nicht, dass sich alle so treffen, beziehungsweise es funktioniert so, dass wir sagen, wir machen diese vorbereitenden Tätigkeiten, denn es müssen alle miteinander sprechen. Das Entsorgungsunternehmen muss Hinweise geben können an einen Verpackungsdesigner oder ein verpackungsherstellendes Unternehmen, um sagen zu können, okay, ich habe hier hinten ein Problem damit. Wenn du irgendwie so ein Mehrschichtmaterial nimmst, dann kann ich das nicht aufteilen und aufschlüsseln in die verschiedenen Kunststoffarten. Das heißt, es ist einfach mal weg. Diese Rohstoffe sind weg, weil ich sie nicht trennen kann. Das heißt, ich könnte sie trennen mit diesen und jenen Maschinen, aber dazu muss die Verpackung so gestaltet sein. Das heißt, nicht nur die Rohstoffe müssen im Kreislauf sein, sondern auch die Kommunikation ist ein Kreislauf. Also alle müssen miteinander in Berührung kommen, alle müssen miteinander sprechen, um zu wissen, wie kann man diesen Rohstoff letztendlich wieder von hinten nach vorn bringen und nicht linear nach unten in die Tonne.
Und das ist ja mal richtig spannend, weil das ja auch im Kopf erfordert, dass man im Kopf im Kreis denkt und weg aus den alten Strukturen kommt. Insofern verstehe ich auch total, dass ihr da natürlich diesen Zwischenschritt einbaut über die Normungsroadmap, weil ja solche Dinge wie, was du gerade gesagt hast, mit diesen sektorübergreifenden Fragestellungen, dass man zum Beispiel Begriffe definieren müsste oder vielleicht sich auch grundsätzlich zirkularitätsfähige Prozesse irgendwie anschauen müsste, wie sie denn gestaltet sein müssen. Auf so eine Idee kommt man ja nicht, wenn man nur in einer kleinen Schublade steckt sozusagen und dort ein kleines Thema hat. Das sieht man ja erst, wenn man so ein größeres Projekt aufsetzt und feststellt, oh Mensch, das ist ja wirklich überall ein Thema. Dann lass das doch mal wirklich übergreifend machen, so dass auch dann hinterher alle was davon haben und nicht die einen in dem Bereich Kunststoffe sich was Schickes ausdenken und die im Bereich Textilien sich was anderes Schickes ausdenken, miteinander nicht reden und hinterher hat man dann für eine und dieselbe Sache 25 Begriffe und der liebe Kunde, die liebe Kundin weiß schon wieder nicht, was das Ganze soll und ist ähnlich glücklich wie bei den verschiedenen Bio-Siegeln im Lebensmittelbereich.
Ja, total. Und deswegen haben wir auch 5 Querschnittsthemen im Laufe der Erarbeitung identifiziert. Also das war uns, wir sind da eigentlich in den Prozess reingegangen, okay, innerhalb dieser 7 Schwerpunktthemen erarbeiten wir die Normungsbedarfe. Und was uns dann so gegen Ende oder Mitte auch schon aufgefallen ist, also Moment mal, in jeder Arbeitsgruppe wird hier über Nachhaltigkeitsbewertungen gesprochen, über Recyclingfähigkeit, über Lebensdauerverlängerung, über End of Waste und über die digitalen Produktpass. Und das haben wir festgestellt und haben dann gedacht, okay, das sind absolute Querschnittsthemen innerhalb des Querschnittsthemas sozusagen. Mhm. Und den widmen wir uns natürlich jetzt im Besonderen. Denn hätten wir noch 5 weitere Schwerpunktthemen gehabt zu diesen 7 dazu, dann wären auch da diese Begriffe Nachhaltigkeitsbewertungen und digitaler Produktpass aufgetaucht. Definitiv. Und deswegen schauen wir jetzt, wir sehen da einen Bedarf, auch da eine horizontale Standardisierung in irgendeiner Art und Weise anzustoßen. Denn wenn 7 Schwerpunktthemen vom Thema Recyclingfähigkeit sprechen, dann haben wahrscheinlich 7 verschiedene Themenfelder auch vielleicht 7 verschiedene Ideen im Kopf, wie denn die Definition von Recyclingfähigkeit sein kann. Aber da ist es auch wichtig, grundsätzlich gemeinsame Grundlagen zu schaffen und zu sagen, okay, welche Themen sind übergreifend über diese 7 und über noch viele weitere Themen wichtig, wenn wir von Recyclingfähigkeit sprechen. Und das sind natürlich so diese Grundnormen irgendwie, Terminologie und eine Beschreibung erstmal, grundlegende Anforderungen, ab wann spricht man vielleicht von einer Recyclingfähigkeit und so weiter. Und das sind ja viele Aspekte, die sind erstmal komplett branchenübergreifend oder produktübergreifend auch. Also es ist total egal, ob ich vom elektrischen Gerät spreche oder von der Milchverpackung. Wir brauchen ein gleiches Verständnis vom Thema Recyclingfähigkeit, jetzt um mal bei diesem Beispiel zu bleiben. Und deswegen beschäftigen wir uns auch viel jetzt mit diesen Querschnittsthemen, die vorher gar nicht so geplant waren. Und das ist immer auch das Schöne an diesen Zukunftsthemen oder diesen vorbereitenden Tätigkeiten. Manchmal kommen dann noch so neue Sachen und das kriegt man erst im Laufe der Diskussion heraus. Und wir wären nie auf diese Themen gekommen, hätten wir mit jedem Normenausschuss einzeln deren Bedarfe im Kontext der Circular Economy diskutiert. Wir wären nicht dazu gekommen zu sagen, dass der digitale Produktpass, der muss aber übergreifend betrachtet werden. Und das ist auch ein Thema, was wir zukünftig auch übergreifend angehen werden. Und wir schauen auch, wie wir Strukturen schaffen können, um das Thema Nachhaltigkeitsbewertungen in all seinen Dimensionen auch erstmal übergreifend auch mit anzugehen und die anderen Themen natürlich auch.
Ah, das stelle ich mir auch total spannend vor. Also ich kann mir jetzt vorstellen, wenn es so eine konkrete Anforderung an irgendeinen neuen Klebstoff gibt, der die Unterseite von meiner Käseverpackung mit der Oberseite der Käseverpackung so verbindet, dass es zwar hält, solange der Käse da drin ist, hinterher aber von mir als Kundin leicht zu lösen sein soll, damit ich es schön auseinanderziehen kann und in 2 Dingen in den gelben Sack schmeiße, damit eben die Sortiermaschine dann schön 2 einzelne Materialien quasi erkennt und nicht dieses zusammengeklebte Ding, wo sie dann sagt, ich erkenne hier Mixmaterial, daraus kann ich leider nichts machen, das muss leider verbrannt werden, sondern wo sie sagt, okay, ich habe hier sauber getrennt Plastik 1 und sauber getrennt Plastik 2, weil meistens ist die Unterschale ja ein bisschen härter als der Deckel. Das heißt, das sind schon irgendwie ein bisschen unterschiedliche Materialien, die dann eben unterschiedlich recycelt werden müssen. Sowas kann ich mir total gut vorstellen, dass der entsprechende Normausschuss sagt, okay, wir arbeiten eh dran, an diesem Verbindungskleber oder an der Unterschale, Oberschale, wie auch immer das Zeug dann heißt, in der tatsächlichen Fachterminologie, dass man solche Normungsbedarfe relativ leicht an die entsprechenden Fachausschüsse weitergeben kann. Wahrscheinlich werden die entsprechenden AkteurInnen aus der Normungsroadmap dann auch sagen, das ist jetzt eh schon mein Thema, ich habe daran jetzt schon mitgearbeitet, ich möchte das bitte weiter begleiten. Wahrscheinlich sind auch die Normausschüsse glücklich darüber, dass die entsprechende Expertise mit in den Normausschuss kommt, denn die werden natürlich auch sagen, also wenn wir die Expertise hätten, hätten wir die Norm ja schon lange geschrieben, aber wir hatten sie offensichtlich nicht. Also bitte, ihr Leute, die ihr die Expertise habt, setzt euch mit dazu, denn sonst wissen wir nicht, was wir tun sollen. Wie gesagt, kann ich mir alles gut vorstellen, aber diese übergreifenden Sachen, da muss man ja richtig neue Strukturen schaffen. Da kann man ja nicht sagen, hier, also den Produktpass, den macht jetzt Normausschuss XY, weil die sagen, sorry, also erstens, wir haben unser konkretes Thema und zweitens, das ist echt übergreifend und zu groß. Da müssen die anderen bitte mitreden dürfen, denn sonst hauen die uns später auf den Kopf, wenn wir da irgendwas schreiben, was denen nicht irgendwie in den Kram passt.
Genau, das sind Herausforderungen, vor denen wir jetzt auch als Normungsorganisation stehen. Und da spreche ich nicht nur von DIN, sondern auch von CEN und ISO. Also es werden immer mehr so eine Querschnittsthemen kommen. Das sind jetzt nur die ersten und die sind exemplarisch für unsere Arbeiten an der Normungsroadmap. Aber grundsätzlich werden wir immer mehr konfrontiert werden mit so querschnittlich zu bearbeitenden Themenfeldern und müssen dann schauen, wie können wir uns aufstellen, um natürlich auch die Ressourcen, also die personellen Ressourcen unserer Stakeholder, der Fachpersonen in den Gremien auch zu wahren und nicht zu sagen, okay, wir haben jetzt hier dieses übergreifende Thema, da kannst du dich mit Nachhaltigkeitsbewertung oder mit Recyclingfähigkeit beschäftigen, aber trotzdem hast du das dann noch im Ausschuss und dann vielleicht noch in einem anderen Ausschuss. Also hier mach mal irgendwie eigentlich so die Hälfte deiner Arbeitszeit, irgendwie bist du jetzt so in den Normungsgremien. Das funktioniert ja so auch nicht. Also da müssen wir, und da schauen wir auch gerade, wie wir mit diesen Themen umgehen werden. Denn diese 5, die wir identifiziert haben, stehen ja nur exemplarisch für noch viele weitere, die kommen werden, weil ja auch die Welt immer vernetzter wird und viel mehr Akteure auch immer miteinander in jeglichen Branchen, Sektoren miteinander sprechen müssen, um zirkulärer zu werden, um jetzt auch wieder beim Beispiel Circular Economy zu bleiben. Von daher werden wir immer mehr mit solchen Themen konfrontiert.
Krass, das heißt, ihr habt nicht nur neue AkteurInnen mit der Normung vertraut gemacht und neue Themen für die Normung gefunden, sondern ihr erneuert auch die Normung.
Ja, beziehungsweise wir merken einfach, dass wir mit anderen Situationen konfrontiert sind, jetzt schon durch die Normungsroadmap, und müssen natürlich auch uns als Normungsorganisation fragen, sind unsere Strukturen, die wir so haben, kann man das irgendwo reinpressen? Brauchen wir neue Strukturen? Brauchen wir vielleicht neue Gremien? Also zum Beispiel das Thema Circular Economy wird ja auf ISO-Ebene in einem technischen Komitee auch erarbeitet. Und da geht es nicht darum, in diesem technischen Komitee zu sagen, hier die eine Hälfte beschäftigt sich mit Verpackungen, die andere mit Textilien, die andere mit Bauwerken, sondern da werden ja schon übergeordnete Themen der Circular Economy bearbeitet. Prinzipien, Terminologien und so weiter. Das haben, ich glaube, alle Querschnittsthemen auch gemein, ob sie nun das große Thema Circular Economy sind oder die darin liegenden wiederum Querschnittsthemen aus unserer Roadmap und aber auch zahlreiche andere, dass es immer grundlegende Normen braucht, um die allgemeine Wissensbasis herzustellen, also was ist Nachhaltigkeitsbewertung, welche Dimensionen gibt es, welche Methoden und Tools das zu messen, was kann man messen, wie kann man es messen. Und dann geht man in die sektorspezifischen oder in die sektorspezifische Normung hinein und sagt, okay, und jetzt hier mal konkret am Beispiel der Käseverpackung, um das recyclingfähig zu machen, müsste man das und das machen. Also alle Verpackungen müssen mindestens eine Siegelnaht haben, die grundsätzlich sehr gut aufgeht, um die zwei Materialien, die Schale und die Oberschicht gut trennen zu können.
Und eine ganz wichtige Anwendung hast du jetzt gerade noch nicht mit aufgezählt, warum man Normen braucht. Nämlich, damit sich so eine Sache auch wirklich breit verbreiten kann. Ich habe bei den Menschen sind keine Ameisen eine Folge aufgenommen, die habe ich genannt Mastering the Genehmigungsdschungel, wo ich mich genau damit beschäftige, wie man auf Basis von Normen und Standards Dinge genehmigungsfähig macht. Und also quasi der anderen Seite des Schreibtischs, die nämlich sagt, okay, yo, das finde ich gut, das kaufe ich ein, das bestelle ich, das buche ich, was auch immer man mit der Sache macht, die man da eben selber entwickelt hat. Und diese andere Person, die möchte das natürlich ohne eigenes Risiko tun. Und zwar nicht, weil diese andere Person per se eine feige Person wäre, sondern weil es einfach zu viel Verantwortung wäre, zu sagen, du hast jetzt die Verantwortung herauszufinden, ob dieses neue Spielzeug, was wir für unsere Kita ordern können, was recyclingfähig ist und was gleichzeitig die Motorik der Kinder frühzeitig fördert und bla bla bla, was man sich noch alles vorstellen kann, was man eben so entwickelt haben könnte. Und du entscheidest jetzt, ob das wirklich gut ist. Dann sagt die Person natürlich, oh mein Gott, wo ist das nächste Mauseloch? Ich entscheide hier bitte mal gar nichts. Denn wenn irgendwas schief geht, hat sie ja ihren Kopf in die Schlinge gelegt. Und das macht man nicht freiwillig und das sollte man auch nicht tun müssen. In einer arbeitsteiligen Gesellschaft gibt es so unfassbar viele Aspekte zu beachten, dass man das einer einzelnen Person nicht zumuten kann, das alles irgendwie auf dem Schirm zu haben. Deswegen gibt es ja diese Normungsprozesse, wo tatsächlich an unseren Tischen oder auch virtuellen Tischen möglichst VertreterInnen aus allen verschiedenen Blickwinkeln auf eine Sache zusammensitzen und wirklich diese Sache von allen Seiten beleuchten. Und zwar nicht nur die, die es herstellen oder verkaufen, sondern auch die, die sich dann hinterher mit dem Kindeswohl zum Beispiel beschäftigen, die vielleicht selber in einer Kita arbeiten, irgendwie eine Vertretung aus der Erzieherinnenseite oder der Umweltschutz. Alle, wirklich alle Blickwinkel sitzen da zusammen und finden gemeinsam heraus, wie muss diese Sache denn beschaffen sein, damit wir alle damit leben können. Und dann in einem zweiten Schritt sagen die Leute, die das entsprechend herstellen, okay, ich behaupte, mein Produkt ist so gut wie in dieser Anforderungsliste beschrieben. Bitte weise mir das nach, wäre dann die Anforderung an jemanden, der das zertifiziert. Also ich habe hier mein Produkt, ich habe hier die Anforderungsliste und du sagst jetzt, stimmt oder stimmt nicht. Und dann sagt eben diese zertifizierende Person, führt entsprechende Prüfungen durch und sagt eben hinterher hopp oder top, klappt oder eben nicht. Und dann kriegt man diesen Stempel geprüft nach DIN XY Manchmal macht auch die zertifizierende Stelle ihren Stempel drauf, geprüft von. Wenn es eben eine sehr namhafte Stelle ist, jeder, der ein Automobil hat, weiß, dass es sehr namhafte Zertifizierinstitute gibt. Die ganze Prüfung heißt schon wie das zertifizierende Institut und nicht mehr wie die Prüfung eigentlich heißt, weil diese Institute einfach so berühmt geworden sind. Und dann kann man sich nämlich mit einem mit einer ziemlich großen Sicherheit darauf verlassen, dass das, was man da einkauft, was man da neu in den Markt bringt, dass man dem wirklich vertrauen kann. Dafür gibt es auch Normen, damit man eben neue Innovationen in den Markt bringen kann, dass der Markt dieser Innovation vertrauen kann. Und wenn ihr jetzt sagt, das, was ich gemacht habe, da würde ich total gerne draufschreiben, dass es nach DIN so und so ist. Aber das kann ich nicht, denn das, was ich gemacht habe, das ist neu. Das gibt's noch in keinem DIN-Dokument. Dann habt ihr nicht Pech gehabt, ihr habt es gerade gehört. Normung ist, was ihr daraus macht. Ihr könnt mit uns in Kontakt treten und ihr könnt das, was ihr erschaffen habt, Schnittstellen, Anforderungen an, Definitionen von, Festlegungen für, das alles sind Dinge, die man ganz prima in einer Norm oder in einem Standard hinterlegen kann und dann könnt ihr mit dem entsprechenden Dokument arbeiten. Lieber Alex, ich danke dir ganz, ganz herzlich für dieses wunderbare Thema und für diese wunderbare Aufbereitung dieses Themas. Eine letzte Frage habe ich noch. Wo steht ihr denn jetzt gerade von deinen, wie viel waren es, 261 Normungsbedarfen? Hast du irgendwie so ein Pi mal Daumen, wie viele jetzt gerade schon den Weg in die Normung geschafft haben, für wie viele ihr nach neuen Strukturen sucht und was so dein inneres Glaskugelauge sagt, wann ihr da quasi fertig seid, was man ja nie ist, aber so grob?
Ja, also grundsätzlich alle 221 Normungsbedarfe wurden den Normungsgremien schon zugeordnet. Und dadurch, dass wir jetzt in den regulären Normungsstrukturen sind, die natürlich durch Abstimmungsprozesse auch immer ein bisschen länger dauern als unser einjähriger Prozess, sind wir jetzt bei vielen dabei, dass sie in den Normenausschüssen oder in den speziellen Gremien diskutiert wurden. Und man entscheidet, okay, was passiert jetzt weiter? Zum Beispiel im Kunststoffbereich kommen jetzt in Kürze Normungsmandate. Das heißt, da können wir eigentlich schon so fast einen gedanklichen Haken hinter diese Normungsbedarfe auch machen. Und es zeigt auch ganz gut, dass wir da so ganz gut am Nabel der Zeit sind. Denn die Akteure, die da mitgewirkt haben, haben Bedarfe auch schon vorher identifiziert, da eingebracht, die natürlich jetzt auch über Normungsmandate zu uns auch eingespielt werden und können dann dort natürlich ihre Expertise auch mit weiter einbringen. Also wir sind sehr, sehr unterschiedlich. Viele Sachen sollen natürlich auch direkt auf europäischer Ebene. Wir wollen, das ist zwar eine nationale Normungsroadmap gewesen, mit der wir natürlich jetzt europäisch und international vorangehen wollen. Denn wenn wir von, hier ist es zum Beispiel Mehrwegverpackungen sprechen, dann hört das ja nicht an der deutschen Grenze auf, sondern wir müssen da wirklich globaler denken. Deswegen auch da die Normungsarbeit auf europäischer Ebene zu bringen. Das heißt, da spricht man erst mit den nationalen Spiegelausschüssen, geht dann in die internationalen oder europäischen Gremien rein. Und das sind so Prozesse, die treffen sich natürlich nicht alle zwei Wochen, diese Gremien. Das heißt, da sind wir so ein bisschen mit drauf angewiesen, dass wir da andere zeitliche Horizonte haben. Aber grundsätzlich ist jeder Bedarf schon diskutiert worden. Was natürlich ganz klar ist, wir werden Ende 2023 keine 221 neue Normen haben. Das ist total logisch. Das ist ja eine Wunschliste gewesen. Da müssen manche Sachen noch diskutiert werden, weil sie noch nicht vielleicht ganz so klar sind. Oder vielleicht gibt es jetzt auch nochmal gesetzliche Änderungen. Oder vielleicht wurde das Thema mit einem anderen Thema zusammengefasst. Das heißt, da sind wir so ein bisschen auch, schauen wir auch, wie wir da weiter vorankommen. Aber alle Themen werden aktuell diskutiert und einzelne Themen werden auch schon angestoßen oder werden in Kürze angestoßen. Und wir wollen natürlich auch die 1300 Expertinnen und Experten, die wir auf DIN One versammelt haben, die Interesse an Circular Economy haben, jetzt nicht irgendwie einfach fallen lassen, vielen Dank und jetzt guckt mal, was er jetzt weitermacht, sondern wir nutzen auch DIN One und da gern mein Aufruf, wer noch nicht registriert ist. Es ist vollkommen kostenfrei. Wir stellen jegliche Informationen zu der Umsetzung der einzelnen Bedarfe. Also hier wird ein neuer Arbeitsausschuss gegründet, Bedarf 15 aus Verpackungen wird gerade jetzt umgesetzt. Wir gründen ein neues Projekt zu einem ganz anderen Circular Economy Thema. Also alles, was jetzt mit Normung und Circular Economy zu tun hat und vor allen Dingen auch Mitwirkungsmöglichkeiten offenbart für weitere Personen, die jetzt bisher noch nicht in der Normung aktiv sind, wird alles auf DIN One gespielt. Das heißt, gern einfach auf DIN One registrieren, DIN.one, dann kommt man schon dahin. Kostenfrei registrieren, ganz wichtig, Interessensgebiet Circular Economy auswählen, denn diese Personen sind dann in so einer Liste und die können wir erreichen mit allen Informationen rund um Circular Economy und die Normung.
Wahnsinn, also man kann sich wirklich richtig selbst einbringen. Dean One, also One wie Englisch, eins, Dean.ohne geschrieben, ist wirklich einfach in den Browser eingeben, dann ist man schon da. Da läuft auch ganz viel, da sind auch die anderen Roadmaps, wenn ihr jetzt das Gefühl habt, ja, ist doch ganz spannend, aber ich bin eigentlich ein anderes Thema, stöbert da gerne mal, da läuft nämlich ziemlich viel, was ziemlich spannend ist und viele neue Projekte anstößt. Und wie gesagt, wenn ihr merkt, mein Projekt fehlt oder hier fehlt noch ein ganz grundsätzliches Thema, immer mitteilen. Wir sind nicht diejenigen, die den Inhalt schreiben. Wir bauen auch die Sachen nicht nach, die in der Norm beschrieben sind und gucken, ob das funktioniert. Wir forschen auch nicht weiter und gucken, ob da nicht vielleicht schon längst was ganz anderes möglich wäre. Wir müssten viel, viel mehr Leute sein, viel, viel besser ausgestattet und wir würden der Wirtschaft da draußen echt fehlen, wenn das unsere Aufgaben wären. Nein, wir moderieren den Prozess und sind quasi der Tisch, an dem man sich treffen kann, um das alles zu machen.
Vielleicht noch ein ganz kurzer Hinweis von mir. Wir haben die Roadmap, wir haben diese Bedarfe. Das ist natürlich nicht so, dass wir uns ausschließlich um diese Bedarfe kümmern, sondern wir schauen natürlich weiterhin nach links und rechts. Was gibt es noch für Themen innerhalb der Circular Economy, wo Normungsbedarf besteht, wo wir auch wieder mit unseren sensiblen Normungsohren hören, ach Mensch, hier reden wieder fünf Leute von irgendeiner Art von Vereinheitlichung, lasst uns mal zusammensetzen. Das heißt, diesen großen Prozess der Normungsroadmap mit sehr, sehr vielen Akteuren und sehr, sehr vielen speziellen Themen, das schauen wir natürlich auch im Kleinen. Also wenn wir da ein spezielles Thema haben, wo wir eine Community sehen oder die auf uns zukommen und sagen, wir haben hier einen grundsätzlichen Bedarf, dann gehen wir natürlich auch mit diesen Akteuren ins Gespräch, versuchen noch weitere Akteure mit an den Tisch zu bekommen, um so auch da Normungsbedarfe und konkrete Normungsthemen auch schon anzustoßen. Also wir sind jetzt nicht limitiert auf die 7 Themen der Normungsroadmap, sondern wir schauen auch weiter nach links und rechts und sind alle herzlich eingeladen. Wenn Sie ein Thema haben, um Circular Economy weiter voranzutreiben, kommen Sie gerne auf uns zu.
Ich würde sagen, das ist ein ganz wunderbares Schlusswort, lieber Alex. Und an euch alle da draußen, Normung ist, was ihr daraus macht, macht was draus. Danke, Alex, dass du gekommen bist.
Vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ameisentalk ist ein Podcast von Dean Young Professionals. Euer Host ist Amelie Leibrand. Sie und all ihre Gäste sind Mitarbeitende bei Dean, Deutsches Institut für Normung. Schnitt, Ton und Musik von mir, Simon Konze, das Konzentrat Dresden. Grafische Gestaltung, Büro Hohecker, CO Weißraum, Berlin.